Als wir das letzte Mal im Kolosserbrief unterwegs waren, fiel uns auf, Paulus versucht den Kolossern deutlich zu machen, in Jesus habe ich alles, was ich brauche. Das war der Titel der letzten Predigt. Er will damit sagen, bei Jesus allein werde ich wirklich satt und deshalb muss ich nicht woanders krampfhaft nach etwas Essbarem suchen, also nach etwas, was mein Leben erfüllt. Und dass ich in Jesus alles habe, das hat der Apostel seinen Lesern zunächst einmal mit biblischen Fakten belegt. Das haben wir uns das vorletzte Mal angeschaut. Und diese Fakten begannen, wenn ihr euch noch erinnert, in Kolosser 2, Vers 6. Wie ihr nun den Jesus Christus empfangen habt, so lebt auch in ihm. Und heute Morgen beginnt Paulus ab Vers 16 mit seinem zweiten Teil. Hier spricht er einige Dinge an, auf die auch wir als Christen oft hereinfallen. Das sind Mogelpackungen, die uns versprechen, so wirst du auf jeden Fall ein besserer Christ. Aber diese Versprechen können diese Angebote können dieses Versprechen, das sie geben, nicht halten. Aber hören wir zunächst mal Paulus im Originalton in Kolosser 2 ab Vers 16. Da sagt er, so richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die ein Schatten der künftigen Dinge sind, der Körper selbst aber ist es Christus. Um den Kampfpreis soll euch niemand bringen, der seinen eigenen Willen tut in scheinbarer Demut und Anbetung der Engel, der auf das eingeht, was er in Visionen gesehen hat, grundlos aufgeblasen von der Gesinnung seines Fleisches und nicht festhält das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt das Wachstum Gottes wächst. Wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen? Als lebtet ihr noch in der Welt, berühre nicht, koste nicht, betaste nicht, was doch alles zur Vernichtung durch den Gebrauch bestimmt ist, nach den Geboten und Lehren der Menschen. Das alles hat zwar einen Anschein von Weisheit in eigenwilligem Gottesdienst und in Demut und im Nichtverschonen des Leibes, also in einer gewissen Wertschätzung, dient aber zur Befriedigung des Fleisches. Also ihr seht den Text noch einmal hinter mir, hinten an der Wand. Die Dinge, die mir helfen sollen, ein besserer Christ zu werden. Und ich habe diese drei Dinge hier unterstrichen. Zunächst einmal geht es um das Gesetz, dann geht es um Visionen und dann geht es um menschliche Vorschriften. Die Predigt habe ich abgeleitet aus dem Vers 19, denn dort, die Predigtüberschrift, denn dort kritisiert ja der Paulus, sie halten sich nicht an das Haupt. Und wenn er das so sagt, will er im Grunde genommen sagen, sie sollten sich aber an das Haupt halten. Und deshalb habe ich die Predigt genannt, halte dich an Jesus fest. Denn das ist seine Grundbotschaft, die er hier aus diesem Text uns heute Morgen deutlich machen möchte. Und für Vers 16 und 17 heißt die Überschrift also, halte dich an Jesus fest und nicht am Gesetz. Und dann wisst ihr, wie es weitergeht. Und nicht an Visionen und nicht an menschlichen Vorschriften. Also relativ einfach gegliedert dieser Text. Ich möchte auf diese erste Überschrift meinen Predigtschwerpunkt legen. Weil ich merke, dass auch wir als Christen sehr oft schwimmen, wenn die Frage ist, was gilt denn vom Gesetz noch für uns? Wir sagen, naja, eigentlich gilt ja nichts vom Gesetz. Eigentlich. Aber die 10 Gebote, ja, die gelten für uns. Aber die kommen doch vom Gesetz. Und dann gibt es noch ein paar andere Vorschriften. Naja, da sagen die einen, doch, das müssen wir halten. Und die anderen sagen, nee, das müssen wir halten. Ja, was gilt denn jetzt, das Gesetz oder nicht? Eigentlich nicht, aber was gilt? Das ist natürlich spannend, wenn Paulus das hier jetzt bei Ihnen so formuliert, dann glaube ich, ist es gut, grundsätzlich einfach mal sich Gedanken zu machen, weil die Kolosser manche Dinge hier nicht wirklich verstanden hatten. Wenn Paulus hier von den Sabbatgeboten redet, wenn er von den Speisegeboten redet, dann sind es Vorschriften und Gebote, die aus einem Gesamtpaket kommen. Es sind Vorschriften, die nicht irgendein Mensch sich ausgedacht hat, sondern es sind Gesetze, die Gott ihnen gegeben hat. Das unterscheidet diesen ersten Teil vom letzten Teil des Textes, mit dem wir uns hier beschäftigen. Es gehört also zu dem Gesamtpaket von 613 Geh- und Verboten, die Gott dem Volk Israel gegeben hat. Theologen haben, weil sie alles strukturieren müssen, diesem Gesetz drei große Bereiche zugeordnet. Sie haben gesagt, naja, man könnte unterscheiden zwischen den Gottesdienstordnungen, man könnte unterscheiden zwischen den Staatsgesetzen für Israel und man könnte unterscheiden zwischen den moralischen Vorgaben. Das sind sehr hilfreiche Unterscheidungen. Und doch müssen wir verstehen, wenn Paulus vom Gesetz redet, dann redet er immer von einem Gesamtpaket. Er unterscheidet hier nicht. Die Gebote, von denen er hier in Vers 16 und 17 redet, gehören genauso zum Gesetz wie die 10 Gebote. Paulus sagt zum Beispiel in Galater 3, Vers 12, wenn du nicht alles erfüllst, was das Gesetz dir vorschreibt, dann kannst du dir den Himmel nicht verdienen, ausgeschlossen. Wenn du ein einziges Gebot übertrittst, dann war's das. So steht's in Jakobus 2, Vers 10. Und das ist die Wahrheit, die die Christen in Kolossea noch nicht wirklich verstanden hatten. Und vielleicht ist es auch die Wahrheit, die auch viele Christen heute noch nicht wirklich verstanden haben. Gerade Christen, die ernsthaft mit Jesus unterwegs sind, sie versuchen, bestimmte Gebote krampfhaft zu erfüllen. Nicht, damit sie in den Himmel kommen, aber damit ich mir selber beweise, ich bin ein guter Christ, ich reiß mich zusammen, ich habe genug Disziplin, ich schaffe es, das zu halten. Aber es ist dann kein Wunder, dass ich auf dem Weg mit Jesus mehr Krampf als Freude erlebe. Vielleicht kann man das Gesetz vergleichen mit so einer Hochsprunglatte. Also, hier habe ich mal zwei Ständer. Der Weltrekord liegt bei 2,45 Meter. Wie hoch ist ein Fußballtor, die Jungs? Wie hoch ist ein Fußballtor? Wie viel? Ah, der Willi ist ganz nah dran, 2,44 Meter. Das heißt, also der Rekord sagt einfach, da springt jemand über ein Fußballtor. Ja? Also das heißt, ich habe hier eine Stange. So. Das ist nicht kaputt, das ist nur runtergefallen, ja. Genau. Und ich könnte mal annehmen, das ist ja mal rein hypothetisch, diese Stange wäre 3 Meter hoch. Also 2,45 Meter ist der Weltrekord. Und damit ihr es nicht vergesst, das Ganze soll das Gesetz des Mose darstellen. Über diese Stange musst du kommen. Ah, vielleicht sollte ich da noch was ankleben. Gut. Können wir mal gucken, wer kommt darüber? Es geht um Hochsprung und nicht um Stabhochsprung. Wenn du den Anspruch hast, das Gesetz zu halten, dann musst du über diese Stange kommen. Und du wirst merken, dass die Stange dir eins zeigt. Die Stange zeigt dir deine Unfähigkeit. Du kommst nicht rüber. Und das ist die Aufgabe des Gesetzes. Das Gesetz zeigt mir, ich komme da nicht rüber. Wir sind ja manchmal als Christen auch ganz clever. Wir sagen, gut, das sehe ich natürlich schon ein, ich komme da nicht rüber. Aber wir können das ja ein bisschen anders gestalten. Wir können ja diese Stange mal runternehmen und wir legen diese Stange hier hin. Und wir stellen uns vor, das sind 3 Meter. Oder? Wir halten gewisse Dinge und sagen, hey, eigentlich können wir das Gesetz hier halten. Und zack, wir springen rüber und sagen, super. Gerade noch in dieser Perspektive ist es ein bisschen höher, als es in Wirklichkeit ist. So machen wir das manchmal. Greifen einfach verschiedene Dinge raus. Das geht aber nicht. Es ist ein Gesamtpaket und deswegen gehört die Stange hier oben hin. Und wenn du schon meinst, dass du über diese Stange springen kannst, der Galaterbrief sagt dir zwar, das geht nicht, dann musst du auch wirklich über diese Stange da oben springen. Wenn ich meine, ich kann über diese Stange springen, dann habe ich nicht verstanden, ich habe keine Chance. Wenn ich meine, ich kann über diese Stange springen, dann habe ich nicht verstanden, warum Jesus sterben musste. Denn ich komme über diese Stange nicht rüber. Jesus ist gestorben, weil ich nicht über diese Stange komme, weil ich das Gesetz nicht halten kann und weil ich das Gesetz aber auch nicht halten muss. Paulus sagt jetzt hier in Vers 17, die Vorschriften des Gesetzes sind ein Schatten der künftigen Dinge. Stell dir mal vor, du stehst an einem schönen Sommerabend, wo die Sonne so richtig tief hängt. Hier an einer Straße, da drüben, wo du die Tür siehst, da kommt gerade eine Kreuzung rein. Ja, also da kommt eine andere Straße quer. Und dann läuft jemand hinter dieser Mauer, den siehst du ja noch nicht. Aber er wird von der tiefstehenden Sonne beschienen. Deswegen siehst du seinen Schatten, der da kommt. Erst einmal. Und dann siehst du ihn selber. Und dann kommt der Max oder die Minna um die Ecke, dann ist der Schatten gar nicht mehr wichtig. Aber wenn du Max und Minna relativ gut kennst, dann erkennst du schon an dem Schatten, dass es nicht der Charlie, der da um die Ecke kommt. Das kann nur der Max sein. Vielleicht von seiner Körpergröße oder was immer auch. Und das ist, was Paulus hier sagt, das Gesetz ist nichts anderes als ein Schatten. Auch die Speisegebote und die Sabbatgebote sind nur ein Schatten. Wer kommt denn hinter dem Schatten? Das sagt Paulus sehr deutlich. Da kommt der Herr Jesus. Vieles in den Speisegeboten weist auf den Herrn Jesus hin. Wenn ich jeden Tag mich damit beschäftigen muss, was ist jetzt heilig und was ist nicht heilig, dann werde ich sehr schnell merken, das packe ich nicht und ich werde zu demjenigen geführt, der wirklich heilig ist. Und ich werde zu dem geführt, der mir die Kraft geben kann, in dieser Heiligkeit zu leben. Und das ist der Herr Jesus. Oder wenn ich mich mit den Sabbatgeboten beschäftige, dann merke ich, da steckt jemand dahinter, der mir wirklich Ruhe geben kann von all meiner persönlichen Anstrengung. Bei Jesus darf ich zur Ruhe kommen. Also diese Dinge, sie sollen mich zu Jesus führen. Und dass ich merke, ich kann mich selber nicht verändern. Es ist Jesus, der mich verändert. Also der Schatten soll meinen Blick auf Jesus lenken und genau das hatten die Kolosser nicht verstanden. Wenn ich zu Jesus gehöre, dann gilt dieses gesamte Gesetzespaket nicht mehr für mich. Das ist, was ich verstehen muss, wenn ich diesen Text lese. Für mich gelten weder Sabbatgebote, noch Speisegebote, noch 10 Gebote, so wie sie in 2. Mose 20 stehen. Paulus hat die Stange niemals auseinandergesägt und gesagt, über diese Hälfte kannst du springen und die andere Hälfte, die lassen wir dort oben mal hängen. Es ist ein Gesamtpaket, über das ich nicht hinüberkomme. Steht denn das auch an anderen Stellen in der Bibel? Jawohl. Zum Beispiel In 1. Timotheus 1, Vers 9 wird Paulus sehr deutlich. Und er sagt, wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist. Die Stange ist gut. Wenn jemand es gesetzmäßig gebraucht, indem er dies weiß, dass das Gesetz für einen Gerechten nicht bestimmt ist, sondern nur für Gesetzlose und Gottlose. Für die ist es bestimmt, aber für einen Gerechten, also für euch in Kolossea, würde er hier sagen, ist diese Stange gar nicht bestimmt. Und er wird noch deutlicher in 1. Korinther 9, Vers 20, da sagt er, ich, Paulus, bin nicht mehr unter dem Gesetz. Und damit sagt er, ich muss nicht mehr über diese Stange springen, denn diese Stange zeigt mir nur meine Unfähigkeit, dass ich mit Gott in keine Beziehung kommen kann. Warum ist es so? Die Antwort steht in Römer 10, Vers 4. Christus ist das Ende des Gesetzes. Du könntest sagen, Schluss, aus, basta. Das Gesetz gilt für dich als Christ nicht mehr. Und das hatten die Kolosser nicht verstanden. Und deshalb haben sie versucht, diese Stange auf ihr Niveau runterzuholen, einige Dinge zu halten, sie auf die Stühle zu legen und dann rüberzuspringen, zu sagen, ja, wir haben es geschafft. Und jetzt sagst du, aber wie ist denn Matthäus 5, 17 zu verstehen? Da sagt der Herr Jesus, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen. Ich bin gekommen, es zu erfüllen. Das ist gar nicht so schwer, dieser Satz. Damit sagt der Herr Jesus, ich nehme die Stange nicht weg. Ich setze die Stange auch nicht 2 Meter tiefer, weil ich sage, naja, dann haben vielleicht doch einige Leute eine Chance, irgendwie über die Stange zu springen. Nein, ich lasse die Stange auf 3 Meter. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen. Hinter der Stange wartet eine Beziehung zu Gott. Aber wenn ich nicht rüberspringe, dann werde ich diese Beziehung zu Gott nicht haben. Und dann werde ich am Schluss meines Lebens immer noch vor der Stange stehen. Und der Herr Jesus sagt, dass er mich dann richten wird, weil ich vor der Stange stehe. Das wird mich richten. Ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen. Er sagt also, ich erkläre die Strafe, die auf dem Bruch des Gesetzes steht, nicht einfach für ungültig. Ich sage nicht, okay, da ist zwar eine Strafe angedroht, aber die wird ja nicht eintreten, weil du es ja sowieso nicht schaffst. Wer eines von Gottes Gesetzen bricht, der hat keine Beziehung zu ihm. Der steht vor der Stange. Und er wird, wie Paulus es in 1. Timotheus 1, Vers 9 gesagt hat, als Gottloser gerichtet werden, weil er los ist von Gott. Dieses Wort des Gesetzes wird ihn richten. Das Gesetz trifft die Gottlosen, die vor der Stange stehen, mit voller Härte. Das hat Paulus gesagt im 1. Timotheus 1, das Gesetz ist den Gottlosen gegeben. Jawohl! Dadurch werden sie gerichtet werden und sie gehen in Ewigkeit verloren. Warum? Weil sie durch das Gesetz gerichtet werden. Das heißt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen. Aber die gute Nachricht ist, der Jesus hat das Gesetz erfüllt. Das heißt, er ist über diese Stange gesprungen. Und wenn ich mich an Jesus festhalte, dann bin ich auch über diese Stange gesprungen. Dann wird dieser neue Weltrekord mir auch zugeschrieben. Dann sieht Gott mich so an, als ob ich das Gesetz erfüllt hatte. Und nun sagst du, das geht doch gar nicht. Also, das habe ich noch nie gesehen. Ich habe viel Olympia im Fernsehen gesehen, aber dass einer sich festhält an einem Hochspringer und dass dann ihm dieser Hochsprung auch angerechnet wird, das habe ich noch nie gesehen. Das stimmt, das gibt es auch nicht. Warum gibt es das nicht? Weil das IOC es festgelegt hat, dass es es nicht gibt. Das sind die Regeln, die Sie festgelegt haben. Aber bei meinem ewigen Leben geht es nicht um das, was das IOC festlegt. sondern da geht es dabei, was Gott festlegt. Und Gott legt fest, wenn ich mich an Jesus festhalte, dann habe auch ich das Gesetz erfüllt. Dann sieht Gott mich so an, als ob auch ich über diese Stange gesprungen wäre. Und da muss ich es nicht noch einmal versuchen. Auch jemand, der Weltrekord springt, da muss nicht der Richter sagen, oh sorry, ich habe jetzt im Moment nicht aufgepasst, können Sie das bitte nochmal machen? Wenn ich rübergesprungen bin, dann bin ich rübergesprungen und ich komme nur über diese Stange, indem ich mich an Jesus festhalte. Das heißt, ich glaube daran, Jesus hat mich gerecht gesprochen. Ich glaube daran, vor Gott bin ich ein unbeschriebenes Blatt. Deshalb ist auch das Gesetz nicht mehr für mich bestimmt. Wenn ich rüber bin, dann muss ich nicht vor der Stange stehen und dann muss ich auch nicht nochmal rüberspringen. Ich stehe also hinter der Stange. Ich habe eine Beziehung zu Gott. Das Gesetz gilt nicht mehr für mich. Deswegen sagt Paulus das, ich stehe nicht mehr unter dem Gesetz. Er hat es verstanden. Heißt es denn, ich kann leben, wie ich will? Natürlich nicht. Weil ich doch dem lebe, der mich mit über diese Stange genommen hat. Das Neue Testament redet von einer zweiten Stange. Wie heißt diese Stange? Ja, so heißt die Stange aber nicht. Nein, so heißt die Stange auch nicht. Richtig. Es gibt das Gesetz des Christus. Sagt Paulus in 1. Korinther 9, 21 wörtlich, ich stehe unter dem Gesetz des Christus. Oder in Galater 6, Vers 2 wird es auch nochmal deutlich, wenn du die Last des anderen trägst, dann hast du das Gesetz des Christus erfüllt. Das ist gut, dass die Kinderfreizeit anfängt, dann müssen wir hier keine zweite Stange aufbauen. Dann nehmen wir doch einfach das, was mal da ist hier und sagen, okay, ich könnte auch gucken, dass ich da irgendwie dann damit lebe. Aber das sind zwei verschiedene Dinge. Einmal habe ich vorne das Gesetz, um in eine Beziehung zu Gott hineinzukommen und dann habe ich einfach das, die Herausforderungen meines Alltags, in denen Gott und der Herr Jesus mir immer wieder die Kraft gibt, auch anders leben zu können. Und das ist eben ganz entscheidend, dass ich unter dem Gesetz des Christus lebe. Und das Gesetz des Christus steht in Johannes 13, Vers 34. Da sagt der Herr Jesus, ein neues Gesetz oder Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Das ist das Gesetz des Christus, unter dem ich lebe. Und die Frage ist, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Gesetz des Mose und dem Gesetz des Christus? Und jetzt bitte ich mal um die zweite Folie. Einige von euch kennen noch Windows 3.1. Als ich noch jung war, da war es das Programm, das wollte jeder haben. Also man konnte endlich mal ganz komplexe Programme bedienen, ohne sich ständig auf der DOS-Ebene oder ohne ständig auf der DOS-Ebene unterwegs sein zu müssen. Ja, also Windows 3.1, wenn es denn mal lief und nicht abgestürzt war, war schon eine tolle Sache. Heute gibt es Windows 10. Die Frage ist, was ist der Unterschied zwischen Windows 3.1 und Windows 10? Also jeder, der mit Programmierung unterwegs ist, würde energisch den Kopf schütteln, wenn man sagt, naja, Windows 10 ist ja nur so ein lockeres Update von Windows 3.1. Also das stimmt nun auch wieder nicht. Es ist ein im Grunde genommen neues Programm. Es ist eine neue Stange. Aber du wirst manche Programmteile noch aus Windows 3.1 dort haben. Modifiziert. Du wirst auch viele neue Teile dort drin haben, aber da läuft etwas zusammen. Also wenn du noch Windows 3.1 kennst und du siehst, na, Windows 10, weiß nicht, ob du es erkennst, den Startbutton erkennst du und ähnliches, aber du merkst, ja, vielleicht haben die Programme durchaus miteinander etwas zu tun. Das ist der Unterschied zwischen dem Gesetz des Mose und dem Gesetz des Christus. Der Herr Jesus übernimmt Teile des Programmcodes aus dieser Stange und er fügt diese neuen Programmteile dem anderen Programm hinzu. Wenn du zum Beispiel die Bergpredigt liest, dann wirst du merken, dass er sagt, ich aber sage euch, das sind neue Programmteile, die er nochmal bewusst macht, die zum Teil auch schon im 3.1 vorhanden waren, aber vielleicht noch nicht ganz so umgesetzt wurden. Es gibt aber was komplett Neues. Es geht nicht nur um die Anforderung, sondern es geht ganz stark um die Zusage. Ich will dieses Leben, das dort aufgeschrieben ist, durch meinen Geist in dir wirken. Das ist komplett neu. Das ist benutzerfreundlich. Das ist anwenderorientiert. Ja, also das ist, was er hier wirklich verändert. Und wenn ich mich an meinen Jesus festhalte, dann habe ich durch seinen Geist auch diese neue Kraft. Paulus sagt es zum Beispiel in 2. Timotheus 1, Vers 7, da heißt es, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern er hat uns einen Geist gegeben der Kraft, der Liebe und der Enthaltsamkeit. Und deswegen ist es möglich, hier im zweiten Bereich zu leben. Wir merken auch, das sind ganz andere Voraussetzungen. Hier geht es darum, eine Beziehung zu Gott zu bekommen. Da lebe ich in einer Beziehung zu Gott. Aber ich darf anders leben, weil er mir die Kraft dazu schenkt. Und das muss ich auseinanderhalten. Sonst mache ich es genauso falsch wie die Kolosser. Sie meinten nämlich, durch das Beachten von einigen Geboten eine Beziehung zu Gott zu bekommen, die, wenn sie gläubig waren, sie ja schon lange hatten. Halt dich an Jesus fest. Das ist im Grunde genommen, was Paulus bei diesem ersten Teil, den ich jetzt als Schwerpunkt verwendet habe, nochmal ganz, ganz stark betont. Das Gesetz des Christus befähigt mich, Gottes Liebe, mit der ich so unfassbar geliebt bin, in meinem Umfeld zu leben. Und wenn ich das verstanden habe, dann höre ich auf, bestimmte Gebote des Mosesgesetzes halten zu wollen, um mein christliches Image damit aufzumotzen. Oder irgendwelche Bonuspunkte bei Gott sammeln zu wollen. Also, das war einfach mal eine Erklärung zu diesem ersten Punkt. Jetzt gehen wir wieder in den Text hinein. Das wird jetzt nicht mehr so lang. Jetzt komme ich zum zweiten Teil. Ab Vers 18 ermahnt ja Paulus, halte ich an Jesus fest und nicht an Visionen und Erfahrungen. Was erlebe ich eigentlich mit Jesus in meinem Alltag? Das ist eine ganz wichtige Frage. Manche Christen leben wie die Juden im Buch Hesekiel. Der Gottesdienst lief ganz normal weiter und Gott war nicht da. Das hat kein Mensch gemerkt, dass Gott nicht da war. Denn es war das Gleiche wie immer. Man hat genau die Opfer gebracht, wie man schon immer wusste und getan hat, aber die Beziehung zu Gott war nicht da. Sie kamen also als Volk Gottes ganz gut ohne Gott zurecht. Es war also kein echtes Leben. Und bevor wir uns mit diesem zweiten Punkt beschäftigen, ist das natürlich eine Frage, die muss man sich stellen. Wo habe ich in den letzten Tagen Gottes Handschrift in meinem Alltag entdeckt? Wie habe ich den Herrn Jesus in den letzten Wochen in meinem Alltag erlebt? Das sind Fragen, die helfen mir, über meine Beziehung zu Gott nachzudenken. Aber, und das ist hier der Fall, ich kann auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen, indem ich meine, Gott zu erleben heißt, ich muss spektakuläre Erfahrungen mit Gott machen. Also, wenn du heute Morgen noch nicht gespürt hast, dass Gottes Kraft ganz warm durch deinen Arm geflossen ist, alles gut. Ja, also, das musst du nicht unbedingt spüren. Solche Dinge musst du nicht unbedingt erleben, um nahe bei Jesus zu sein. In Kolossea haben sie Engel angebetet und das hört sich nicht danach an, dass sie nur irgendwie so Puppen aufgehängt haben und gedacht haben, okay, jetzt beten wir mal die Engel an oder dass sie mit ihrem Schutzengel gesprochen haben. Das hier sind sicher Visionen gewesen. Also man würde heute sagen, spirituelle Erfahrungen, die gingen unter die Haut. Stell dir mal vor, in deinem Zimmer steht plötzlich ein Engel und er redet mit dir. Du hast eine Vision. Wow! Und das scheint so zu sein. Aber was war in Kolossia auch noch so? Diese Visionen waren das Gesprächsthema. Hast du heute schon deine Vision gehabt? Nein? Also, wie steht's mit deinem Verhältnis zu Jesus? Also, ich hatte gestern 3 Stück. 3 Stück, stell dir das mal vor. Und wenn du sie nicht hast, sorry, dann bist du leider ein Christ zweiter Klasse. Vielleicht kann man das mit der heutigen Lehre etwas vergleichen. Also, wenn du die Geistestaufe nicht spürbar erfahren hast und wenn du nicht in Zungen redest, dann fehlt dir was ganz Entscheidendes in deinem Christsein. Oder wenn du keine Bilder hast, wenn du nicht Visionen siehst, wenn du nicht irgendwelche prophetischen Eingebungen empfängst, dann kann mit deinem Glauben etwas nicht stimmen. Als wir über das Gesetz geredet haben, da waren wir gedanklich eher in konservativen Kreisen unterwegs. Also man strengt sich an, um Gott irgendetwas zu beweisen. Hier bei den Visionen, da sind wir eher in charismatischen Kreisen unterwegs. Also ihr merkt, in der Kirchengeschichte gibt es so viel Neues nicht. Und solchen Erfahrungshype, den gibt es auch nicht nur in charismatischen Kreisen, der ist auch schon lange in der evangelikalen Welt angekommen. Hörendes Gebet, ja, ich empfange Bilder für den anderen, bloß nichts Negatives und ich sage es dem anderen weiter, was Gott an Positiven in seinem Leben tun wird. Paulus sagt in Vers 18, eure angeblichen, großartigen Erfahrungen mit Gott führen nur zu einem, dass ihr nämlich aufgeblasen seid. Ihr lauft herum wie aufgeplusterte Gockel und sagt, bewundert mich, weil ich so toll bin. Und warum bist du so toll? Weil ich ganz besondere spirituelle Erfahrungen gemacht habe. Ja, die habe ich gemacht und jetzt darfst du mich bewundern. Paulus sagt, das ist gerade dein Problem. Wir lesen es hier auf dem Text, du bist grundlos aufgeblasen. Es gibt dafür überhaupt keinen Grund. Und ich sage dir auch warum. Es ist die Gesinnung deines Fleisches, also deiner sündigen Natur, die hier sichtbar wird. Mehr nicht. Weil du stolz bist und weil du bewundert werden willst, redest du ständig über deine Visionen und deine Erfahrungen. Aber das, was so demütig aussieht, der Herr hat es mir geschenkt, dass ich diese Vision hatte, weil ich ja so demütig bin. Paulus sagt, was so demütig aussieht, ist eigentlich nur Stolz. Und er spricht hier ein ganz wichtiges Prinzip an. Er sagt, wenn du spirituelle Erfahrungen in den Mittelpunkt stellst und nicht mehr Jesus, dann wird schief. Und das ist hier in Kolossea der Fall. Und das ist auch ein guter Maßstab für uns als Gemeinde. Worüber reden wir? Über das, was wir geleistet haben? Wie wir uns hingegeben haben? Oder welche spirituellen Erfahrungen wir gemacht haben? Oder reden wir über Jesus? Hier ging es nicht zuerst um Jesus. Hier ging es um diese Erfahrungen und das ist ein ganz großer Unterschied auch zu Erfahrungen, die ich mit Jesus in meinem Alltag mache. Das ist völlig normal, dass ich sage, hier hat der Herr mir geholfen. Hier ging es darum, die Erfahrung wird zum Mittelpunkt und die Erfahrung wird zum Mittelpunkt, damit ich groß werde und nicht damit Jesus groß wird. Natürlich, Gott kann auch heute noch Träume schenken. Keine Frage, wir hören das aus dem muslimischen Kontext, dass Gott oft so einen Zugang hat zu den Herzen der Leute, dass er ihnen bestimmte Visionen gibt. Aber diese Visionen müssen immer zu Jesus hinführen. Sie stellen niemals mich in den Mittelpunkt. Und außerdem muss jede Vision mit dem Wort Gottes übereinstimmen und ist ihm untergeordnet. Ganz wichtiges Prinzip. Kennen wir schon aus Jeremia 23, Vers 28, der Prophet, der einen Traum hat, erzählt den Traum. Wer aber mein Wort hat, der rede mein Wort in Wahrheit, sagt Gott dort. Also versteif dich nicht auf Träume, bleib beim Wort Gottes oder, um es mit dem Thema der Predigt zu sagen, halt dich an Jesus fest. Das ist dieser heiße Tipp in Vers 19, halte das Haupt fest, halte dich an Jesus fest, beschäftige dich mit ihm, lese sein Wort, rede mit ihm, gehorche ihm. Das ist das, was Paulus hier mitschwingen lässt. Und Paulus zeigt, wenn ich das tue, dann wird der ganze Leib so wachsen, wie Gott es will. Wenn ich also nahe bei Jesus bleibe, dann werde ich selbst wachsen und ich werde mich in den Leib so einfügen und einbauen lassen, damit ich so wachse, wie Gott es will. Ein ganz wichtiges Prinzip. Wer dagegen mit seinen Visionen herumprahlt, der benutzt die Gemeinde nur, der will sich nicht irgendwo einbauen lassen. Da muss man unbedingt auf die Bühne, dass alle anderen ihn anschauen. Da ist die Gemeinde nur Mittel zum Zweck. Paulus sagt, wenn du Gott wirklich verstanden hast, dann lässt du dich da einbauen, wo er dich einbauen möchte und dann wächst du das Wachstum, das er möchte. Wer sich an Jesus festhält, der wird verstehen, ich bin Teil seines Leibes und damit auch der Gemeinde. Und dann wird es logisch für mich sein, dass ich meinen Platz in der Gemeinde ausfülle. Deshalb halte ich an Jesus fest und nicht an Visionen und nicht an Erfahrungen. Und ein letzter Punkt, halte ich an Jesus fest und nicht an menschlichen Vorschriften. Ab Vers 20 geht es nicht mehr darum, was Gott in seinem Gesetz gesagt hat. Es geht nicht mehr auch um das Missverständnis, ich muss als Christ das Gesetz halten. Es geht hier um menschliche Regeln, steht sogar im Text, in Vers 24. Jede Gemeinde hat Regeln, die das Zusammenleben regeln. Ja, ich saß letztens auf einer Veranstaltung neben jemandem und es ging um Taufe und ich habe gesagt, ja, wir taufen junge Leute ab 14 Jahren. Da dreht sich zu mir um und sagt, das ist typisch, ihr führt da irgendwelche Regeln ein, die es in der Bibel ja überhaupt nicht gibt und ihr setzt euch über die Bibel einfach hinweg. Ich liebe solche Geschwister, die gleich mal losdonnern, ohne irgendeine Frage zu stellen. Gut, ich glaube, ich konnte die Situation dann beruhigen, indem ich ihm erklärt habe, warum wir das machen. Aber solche Regeln gibt es in jeder Gemeinde. Um diese Regeln geht es hier aber nicht, von denen Paulus redet, sondern es geht hier auch um Regeln, die mir wieder das Gefühl geben, ein besserer Christ zu sein. Berühre nicht, koste nicht, fass das nicht an. Das waren so die Dinge, mit denen man in Kolossea herumdiskutiert hat. Und auch hier besteht die Gefahr, diese menschlichen Regeln können viel zentraler werden als Gottes Wort. Und diese Leute, die diese Regeln propagieren, die können das sehr gut begründen, warum es wichtig ist, diese Regeln zu halten. Wir sehen in diesem Text sogar, sie lassen es sich etwas kosten. Sie verschonen ihren Leib nicht. Also das war anstrengend, diese Regeln zu halten. Aber Paulus reißt diesen Regeln in Vers 23 die Maske vom Gesicht. Er sagt, es dient nur zur Befriedigung meiner sündigen Natur. Diese Regeln dienen nur dazu, dass ich sage, siehst du, ich bin der Winner. Und ich schaffe das, diese Regeln zu halten. Und wenn du Christsein wirklich leben willst, dann musst du vielleicht in einer Gütergemeinschaft leben. Es scheint mir so eine Regel zu sein, die man auch manchmal aufstellt, aber Gott in seinem Wort fordert es nicht. Im Timotheusbrief lesen wir auch von Leuten, die der Religion unterworfen waren. Also sie haben auch bestimmte Essensvorschriften eingeführt und bei ihnen durftest du auch nicht heiraten. Sagt die Bibel überhaupt nicht, aber sie haben diese Regeln aufgestellt und sie haben sie propagiert und gesagt, wenn du wirklich Christ sein willst, dann wirst du dich an diese Regeln halten. Ich glaube, dass wir als Christen dafür anfällig sind, Zusatzregeln einzuführen. Drastisches Beispiel für mich sind zum Beispiel die Amish People. Darunter gibt es sicher echte Christen. Aber wie komme ich darauf? Es ist verboten, Knöpfe zu tragen. Ich darf keine Reißverschlüsse haben. Ich darf kein Auto besitzen. Ich darf nur auf Kutschen fahren. Das sind alles Regeln. Die musst du dich halten. wenn du in dieser Gemeinschaft unterwegs bist. Und sie werden begründet mit dem Satz, wir sind zwar in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Und das kann man dann entsprechend füllen. Es ist gut, dass ich in meinem eigenen Leben nachdenke, wo folge ich Regeln, die jetzt nicht nur eine Regelung des Zusammenlebens ausmachen, sondern wo ich sage, das sind Regeln, das machen gute Christen. Also in meiner Sturm- und Drangzeit war es für mich so, dass wenn der Gottesdienst zu Ende war, dann habe ich mich hingekniet beim Gebet. Alle anderen sind aufgestanden, ich habe gekniet. Ich war der Einzige, aber ich war auch der Einzige, der Gottes Wort wirklich ernst genommen hat. Weil das lese ich in der Bibel häufiger, dass man kniet und nicht großartig, dass man steht beim Gebet. Irgendwann habe ich es dann sein gelassen. Aber das war so eine typische Regel, wo ich mich innerlich weit über andere gestellt habe, weil ich es ernst genommen habe und die anderen ja nicht. Weiß nicht, welche Regel du hast. Gibt auch immer wieder so Regeln. Also wenn du ein Lied aus diesem Liederbuch singst, auch wenn du es zu Hause machst, das kann dem Herrn Jesus absolut nicht gefallen. Nun gibt es durchaus Lieder, die muss ich auch von der Bibel her mal kritisch sehen. Aber ich kann das nicht an bestimmten Liederbüchern nur festmachen. Das sind so Regeln und die helfen uns, dass wir in gewisser Weise eine Sicherheit haben. Achte darauf, um zum Schluss zu kommen, halte dich an Jesus fest. Du siehst es hier auf der Folie hinter mir, halte dich an Jesus fest und nicht am Gesetz. Das war mein erster Punkt, das war heute Morgen mein Schwerpunkt. Und ich hoffe, es ist deutlich geworden, ich gehöre zu dem, der das Gesetz erfüllt hat und deshalb stehe ich nicht mehr unter dem Gesetz. Halte dich an Jesus fest und nicht an Visionen und Erfahrungen. Alltagserfahrungen auf dem Weg mit Jesus sind wichtig. Doch pass auf, dass die Sehnsucht nach spektakulären Erfahrungen und Visionen dir nicht wichtiger wird als der Herr Jesus selbst. Und schließlich halte ich an Jesus fest und nicht an menschlichen Vorschriften, die dir helfen sollen, dein frommes Image aufzupolieren. Ich wünsche euch und mir, dass wir mit diesem tiefen neuen Bewusstsein in diese Woche gehen. Ich will mich an diesem Haupt festhalten. Ich will mich in dieser Woche an Jesus festhalten. Amen. Wir machen es so, dass du